Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplanter.
Unser Parlament besteht aus einer Regierung und der Opposition. Und diese beiden Seiten sind sehr selten einer Meinung. Es ist sogar schon fast Pflicht der Opposition, einfach nur dagegen zu sein, egal was, Hauptsache dagegen. Es nervt manchmal, weil ich mich oft frage, warum die jetzt nicht einfach mal vorwärts machen und was auch immer beschließen können. Aber was wäre, wenn es keine Opposition gäbe? Ist ja noch nicht so lang her, dass das auch hier in Deutschland so war. Das im Kopf, muss ich sagen, bin ich froh, dass es verschiedene Meinungen im Parlament gibt. Dass die Politiker das Recht und die Pflicht haben, ihre Meinung zu sagen. Und dass sie nicht um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie anders denken als die Regierung. Das Ganze ist aber keine Erfindung der jungen Bundesrepublik Deutschland oder der Alliierten, sondern geht auf eine Revolution in England zurück, die Glorious Revolution von 1688-89. Und über die sprechen wir heute.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi Matthias.
Hi, grüß dich.
Bei der Glorious Revolution, da haben Vertreter aus dem Adel dafür gesorgt, dass ein König abgesetzt wurde und ein anderer an die Macht kam. Und zwar unter anderem deshalb, weil der abgesetzte König einer anderen Religion angehört hat, wie die Mehrheit des Volkes. Und das war ja auch nicht das erste Mal. Kann man denn sagen, dass die Earls und die Lords in England eigentlich schon immer unter so etwas wie Fremdherrschaft gelitten haben?
Also salopp formuliert könnte man das wohl so sagen und auch hinzufügen, sie haben sich immer schon dagegen gewehrt und damit vielleicht auch ein Stück der heute noch zu spürenden Sonderstellung der Engländer in Europa angeschoben. Aber der Reihe nach. Anfang des 9. Jahrhunderts hatten die Angelsachsen nicht so wahnsinnig viel zu melden. Die großen Player saßen zum einen im Frankenreich Karls des Großen und zum anderen in Skandinavien, von wo aus die Wikinger agierten. Die Wikinger hatten sich nach einigen Raubzügen auf der Insel festgesetzt und regierten in den meisten Teilen. Sie taten dies natürlich mit ihren Vertrauten und das waren eben in der Regel Wikinger und keine Engländer.
Naja, aber da war doch Ärger schon vorprogrammiert.
Klar. Und der kam 1002 zum Vorschein, als der englische König Ethelred den Befehl erteilte, sämtliche Dänen zu ermorden, derer man habhaft werden konnte. Die Dänen haben natürlich Rache und England blieb unter dänischer Herrschaft. Den alten englischen Baronen passte das alles natürlich nicht, denn sie fühlten sich wieder fremdbestimmt, wie du eben gesagt hast, was 1042 nicht besser wurde, als mit Ethelreds Sohn Eduard ein in der Normandie aufgewachsener Mann auf den englischen Thron kam. Jener Eduard umgab sich mit Beratern aus der Normandie und brachte die normannische Kultur auf die Insel. Zwar wuchs in diesen Jahren der Einfluss des angelsächsischen Adels wieder, aber Eduard bevorzugte nun mal normannische Adlige an seinem Hof und, was kann man sich schon denken, der Konflikt verschärfte sich.
Und wie ging es dann in den Jahren danach weiter?
Naja, also das Verhältnis war natürlich kompliziert und wurde noch ein wenig komplizierter als zwischen 1154 und 1399 das Haus Anjou-Plantagenet in England auf dem Thron saß. Das war eine französischstämmige Herrscherdynastie, die zu den bedeutendsten Dynastien des hochmittelalterlichen Westeuropas gehörte. Sie war durch Heiratspolitik sozusagen in Besitz der Insel gekommen und in der Hochzeit dieses Hauses gehörten neben England, Teilen von Schottland und Irland, mehr als zwei Drittel Frankreichs zum Haus Anjou-Plantagenet.
Wow, das ist ein ganz schön großes Gebiet. Es hat doch sicher Aufstände gegeben, oder?
Ja, ziemlich oft, das kann man so sagen. So geschehen zum Beispiel am Beginn des 13. Jahrhunderts, als es dem französischen König Philipp II. August gelang, die Normandie von den Engländern zurückzuerobern. Das führte dann 1202 dazu, dass der englische König Johann bis 1214 erfolglos versuchte, diese Schmach wieder zu tilgen und die verloren gegangenen französischen Besitzungen wieder zu erobern. Der König war geschwächt und hatte wenig Rückhalt in England, sodass die englischen Barone die Chance ergriffen und ihre Forderungen gegen einen schwachen König durchsetzten.
Wie das?
Die Barone wollten, ganz einfach gesagt, die hohen Kosten für die Frankreich-Feldzüge nicht mehr tragen und warfen dem König obendrein Übertretung seiner Rechte vor. Als der König das akzeptierte, entstand die Forderung nach einer Anerkennung der Rechte und Privilegien der Barone. Nachdem Johann erneut eine Niederlage einstecken musste, stieß er bei seiner Rückkehr nach England auf den erbitterten Widerstand der Barone. Sie weigerten sich nämlich, die vom König verlangten Gelder zu bezahlen. Diese Situation weitete sich 1215 zu einem Bürgerkrieg aus. an dessen Ende Johann die Magna Carta unterzeichnete, die weitreichende Rechte für die englischen Barone und die Kirche festschrieb.
Aber damit hatten sich dann die Barone doch gegen die Krone durchgesetzt.
Ja, und sie hatten eine erste Grundlage geschaffen für die Aufteilung der Macht zwischen dem König einerseits und den Vertretern des Volkes andererseits. Also die Basis einer konstitutionellen Monarchie gelegt, sozusagen die Vorarbeit für die Glorious Revolution von 1688 geleistet.
Und genau über die reden wir heute hier bei Deutschlandfunk Nova in der einen Stunde History. Matthias hat uns eben schon ein bisschen was über die Hintergründe der Glorious Revolution erzählt und jetzt gehen wir ins Detail. Es gab einen König in England, nämlich Jakob II. Und der wurde vom Adel ersetzt durch Wilhelm III. Von Oranien. Wie und warum? Das erzählt uns Wiebke Lehnhoff aus dem History Team.
Eure Majestät, ihr habt einen Sohn.
Am 10. Juni 1688 wird dem König von England, Schottland und Irland, James II., auf Deutsch Jakob II., endlich der ersehnte Thronfolger geboren. Normalerweise hätte sowas im Land für Jubel gesorgt, aber in diesem Fall nicht. Denn Jakob II. Ist nicht sonderlich beliebt. Zum einen, weil die meisten Menschen in seinem Reich protestantisch sind, er aber zum Katholizismus konvertiert ist. Zum anderen hat er in den bisher 3 Jahren seiner Amtszeit das Parlament aufgelöst und auch auf anderen Wegen versucht, die Macht des Adels zu verringern. Diese absolutistischen Tendenzen Jakobs II. Kommen nicht gut an. Und jetzt besteht durch einen Thronfolger die Gefahr, dass sich eine katholische Dynastie auf dem englischen Thron festsetzen könnte.
Ehrenwerte Herren, ich danke für euer Kommen. Seit April haben wir gezögert, diesen Brief zu schreiben. Seitdem mehr Katholiken auf wichtigen Posten und jetzt noch ein Erbe. Wir müssen verhindern, dass der König und sein Nachfolger aus unserem Land wieder ein Land der Papisten machen. Hochverrat hin oder her.
Leider sind nur wenige eurem Ruf gefolgt, euer bischöfliche Gnaden. Ein Bischof und 6 Adlige, reicht das als Einladung für Wilhelm von Oranien?
Nun, es muss reichen. Also, was schreiben wir und wer schreibt? Ah, danke, Henry Sidney.
Also, es wird jeden Tag schlechter. 19 von 20 Menschen im Königreich verlangen nach einem Wandel und würden bereitwillig dazu beitragen, wenn ihre Erhebung Schutz und Unterstützung bekäme.
Und so schreiben die Männer, heute als Immortal Seven, Unsterbliche Sieben bekannt, am 18. Juni eine Einladung an Wilhelm III. Von Oranien, dass er ihren König ablösen soll. Wilhelm ist damals Statthalter der Niederlande und außerdem Jakobs Neffe und Schwiegersohn, also in der Thronfolge weit oben. Und Wilhelm ist protestantisch und hat sich den Ruf erarbeitet, dass er den Glauben gegen katholische Herrscher verteidigt, speziell gegen Frankreich. Ihm hat die pro-katholische Politik Jakobs II. Bereits Sorgen gemacht, sodass er schon länger eine Invasion Englands überlegt. Aber dafür will er sich absichern und hat im April von einem der Immortal Seven eine förmliche Einladung verlangt.
Warum eine Einladung, Eure Exzellenz? Was ist euer Plan?
Nun, wenn ich von einigen hochangesehenen Männern eingeladen würde, auch im Namen anderer, die Ihnen vertrauen, wenn diese Männer mich einladen würden zu kommen und ihre Nation zu retten und die Religion, dann könnte ich bis Ende September bereit sein für die Überfahrt.
Ein bisschen länger dauern die Invasionsvorbereitungen dann doch. Aber schließlich setzt Wilhelm III. Von Oranien im Herbst mit einer starken Söldnerarmee nach England über. Mehrere hundert Schiffe mit insgesamt 35.000 Männern an Bord. Sie landen am 5. November 1688 in der Torbay, einer Bucht im Südwesten Englands. Es wird die einzige erfolgreiche Invasion Englands seit dem Jahr 1066. Denn von den Immortal Seven vorbereitet, laufen zahlreiche Adlige und protestantische Offiziere zu Wilhelm über. Dem kann Jakob II. Militärisch nichts mehr entgegensetzen. Er gibt vor, zu verhandeln, plant aber seine Flucht nach Frankreich. Beim zweiten Versuch, am 23. Dezember 1688, lässt man ihn entkommen, denn er soll nicht zum Märtyrer für die katholische Sache werden. Außerdem hat Jakob schon beim ersten Fluchtversuch im Boot auf der Themse etwas getan, was Wilhelm und seinen Unterstützern in die Hände spielt. Er hat das Great Seal, das Staatssiegel, im Fluss versenkt.
Oh Exzellenz, was für einen Gefallen Jakob II. Euch damit getan hat.
So amüsant finden wir das nicht. Wir brauchen das Siegel doch.
Nein, nein, ihr könnt doch einfach ein neues prägen lassen. Denn nun steht der Thronbesteigung von euch und eurer Gemahlin Maria nichts mehr im Weg. Da nämlich Jakob sein Siegel weggeworfen hat...
Können wir sagen, er habe abgedankt. Oh, was für ein Narr.
Und so wird erklärt, Jakob II. Habe abgedankt. Danach müssen Wilhelm und seine Frau Maria nicht mehr viele Hürden überwinden. Am 13. Februar 1689 bietet ihnen das Parlament offiziell die Krone an. Und es überreicht die Declaration of Rights, später Bill of Rights. Darin stehen die Rechte des Parlaments und die Macht der Monarchen wird deutlich begrenzt. Nachdem klar ist, dass Wilhelm III. Von Oranien und seine Frau Maria II. Das anerkennen, wird das Paar am 11. April 1689 in der Westminster Abbey gekrönt. In einer bis heute in Europa einzigartigen Doppelkrönung.
Wie Wilhelm III. Von Oranien König von England wurde. Wiebke Lehnhoff hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
In früheren Zeiten war es ja oft so, es gab einen König und der war unbeliebt. Also wurde man ihn los durch einen Bürgerkrieg oder eine Revolution und dann kam ein neuer. So war es dann auch nach der Glorious Revolution 1689. Da wurde Jakob II. Abgelöst durch Wilhelm von Oranien, der sich dann Wilhelm III. Genannt hat. Aber mit dem war das alles gar nicht so einfach. Und deshalb sprechen wir jetzt über ihn mit Dr. Josef Schmidt. Er ist Professor an der Gutenberg-Uni in Mainz. Hallo, Herr Schmidt.
Ich grüße Sie.
Wer war Wilhelm von Oranien? Was wissen wir heute noch über ihn?
Nun, wir wissen einiges von ihm. Das Interessante ist vor allem natürlich die Vorgeschichte. Er kam ja aus den Niederlanden, war dort zunächst in die Familie der Statthalter hineingeboren worden, hatte allerdings in den Niederlanden innenpolitisch einen sehr schweren Stand. Das klingt heute in den Vorstellungen von Republik und gegenüber Monarchie alles manchmal etwas idealisiert. Da herrschte das ununterbrochene Chaos. Und in diesem Beziehungsgeflecht musste er sich dann entsprechend positionieren. Und dann kamen natürlich die großen Herausforderungen internationaler Art, die Kriege gegen Frankreich, dann der Krieg gegen England, das darf man ja nicht vergessen, in den 1670er Jahren. Und dann eben der große Sprung über den Teich, um den es Ihnen und uns ja heute geht.
Ist er denn da mit rechten Mitteln auf den englischen Thron gekommen?
Nun, die Frage der rechten Mitteln, das ist eine sehr heikle. Die Ansprüche stützten sich ja nahezu ausschließlich auf seine weiblichen Familienverbindungen. Das heißt, man holte ja nicht irgendjemanden. Er war ja der Sohn einer Stuart-Prinzessin, also des noch zuvor in England regierenden Hauses. Und er selbst war auch mit einer Stuart-Prinzessin verheiratet. Das heißt, er hatte eine Cousine ersten Grades geheiratet. Also die Ansprüche liefen alle über die weibliche Linie. Und was die rechten Mittel, nach denen Sie gefragt haben, anbelangt, da muss man sagen, es war natürlich sehr umstritten, sowohl in den Niederlanden als auch in England. Viele Leute waren gegen ihn. Es gab in England ja einen gesalbten König. Der Thron war ja nicht vakant. Aber die Leute, denen eben einiges an diesem König nicht passte, zum Beispiel seine Einstellung zur englischen Monarchie, die er eben etwas überdehnte und nicht im vollen Umfang ausfüllte, im Sinne dieser Leute, die riefen dann eben William zu Hilfe. Aber das war weit davon entfernt, die Gesamtheit der englischen Bevölkerung der Zeit darzustellen. Und wie gesagt, auch in den Niederlanden waren die Probleme nach wie vor gegeben.
Wer waren denn seine Unterstützer, die ihn dann gerufen haben?
Nun, wie gesagt, das waren Leute, das Londoner Bürgertum vor allem. Dann natürlich Leute, denen die Politik seines Vorgängers Jakob James nicht gepasst hat hinsichtlich seiner Toleranzpolitik gegenüber allen Konfessionen. Das heißt, der Öffnung hinsichtlich der Katholiken natürlich, das steht immer im Vordergrund, aber auch der Dissidenten, also der religiösen Sekten, der Quäker und so weiter. Also alle Leute, die eigentlich das Prinzip der englischen Staatskirche, auch wenn der Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert stammt, erhalten wissen wollten und auf das damit quasi verbundene System des englischen Parlamentarismus, obwohl das zu keinem Zeitpunkt eigentlich unter Jakob irgendwann einmal in Gefahr stand. Aber man erweckte eben den Eindruck und konnte dann in der Bevölkerung eine gewisse Unterstützung für ihn herbeiführen, die dann durch diesen Coup, den plötzlichen Einfall in England, auch einen überraschenden, spektakulären Erfolg hatte.
War seine Regentschaft denn dann auch entsprechend spektakulär?
Wenn man heute so an die Sinnbildlichkeit oder Symbolhaftigkeit dieser Glorious Revolution im Sinne von Parlamentarismus und Erbe denkt, dann war es ja eigentlich genau das Gegenteil. William war ein echter barocker Monarch, wie er eben in die Zeit passt. Das ist die Zeit Ludwigs des 14., des Louis XIV., seines großen Gegners, aber auch der großen Kunst- und Bauwellen in Europa. William macht davon keine Ausnahme. Die großen Schlösser, die in England entstehen, das, was er quasi als sein Erbe hinterlässt, das ist dort von Greenwich angefangen bis Hampton Court, die Erweiterung, ein echtes Barockschloss. Er hat sich auch sicher immer als barocker Fürst gesehen und hat vor allen Dingen halt dann auch verstanden, den Tod seiner Frau zu überleben, denn wie gesagt, die Ansprüche liefen ja alle über seine Frau. Und sich dann quasi nach deren Tod als einziger Monarch zu etablieren.
Wechseln wir dann jetzt mal ins Heute. Welche Bedeutung hat Wilhelm von Oranien heute für Großbritannien?
Nun, abgesehen davon, was man eben von ihm noch sehen kann, also diese Dinge, die ich gerade versucht habe aufzuzählen, würde ich sagen, als der Monarch, der eben den Status quo wiederherstellte, der das barocke System, auch das System der englischen monarchischen Tradition erhalten hat, eben in dieser Einheit von Staatsbekenntnis und also festgefügtem Bekenntnis und Monarchie. Ansonsten natürlich als Initiator dieser Glorious Revolution, wobei das Ganze sich auf hypothetischem Gebiet bewegt, wie es denn anders weitergegangen wäre. Große Bedeutung natürlich auch vor allem für Irland, denn das ist die von ihm hervorgerufene Spaltungswelle, also durch die Eroberung Irlands dann, die Frage der Konfessionen, aber auch der verschiedenen Gebiete, ja bis heute noch in gewisser Weise anhalten. Denken Sie an die Teilung Nordirland, Südirland, die ja immer noch besteht. Das sind ja letzten Endes alles auch Erbschaften aus der Zeit Williams.
Ist es denn Zufall, dass es im Moment wieder einen Prince William gibt?
Ja, das ist sehr schön, denn im heutigen englischen Königshaus kann man ja quasi die gesamte Monarchiegeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts ablesen. Nicht? Wir haben einen jetzt potenziellen Thronfolger, der nennt sich Charles, das wäre also die Stuart-Entsprechung, dann kommt der William, da haben wir das Haus Oranien und so wie es aussieht, der nächste ist ja dann, wenn Baby George einmal König sein wird, das Haus Hannover. Das heißt wirklich, ja, englische Geschichte im Mikrokosmos.
Sagt Professor Josef Schmidt, wir haben über Wilhelm von Oranien und seine Bedeutung für Großbritannien gesprochen. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es ist ja selten so, dass eine Gruppe Menschen morgens aufwacht und parallel zueinander beschließt, dass es so einfach nicht weitergehen kann und dass sie eine Revolution organisieren wollen. In der Regel gibt es vorher irgendwelche politischen Entwicklungen und Entscheidungen, die dann eben in dieser Revolution münden. Und so war es eben auch der Fall in England 1688. Matthias, welche waren das in dem Fall?
Natürlich gab es wie immer viele Faktoren, die dann zu einer Revolution geführt haben. Aber in England gab es unmittelbar vor dem Jahr 1688 zwei Entscheidungen, die in die Glorious Revolution eingeflossen sind. Die erste fand 1628 mit der Petition of Rights statt. Der König hatte in den Jahren zuvor öfters versucht, die Macht des Parlaments so stark wie möglich einzuschränken und England eben alleine zu regieren. Als er beim Parlament um Kredite nachsuchte, stellten die Abgeordneten Forderungen, bevor sie da einwilligen würden. Zum Beispiel Aufhebung des Kriegsrechts oder Abgaben und Steuern sollten in Zukunft vom Parlament genehmigt werden. Der König willigte notgedrungen ein, weil er das Geld haben wollte, hielt sich aber in den folgenden Jahren öfters nicht daran. Und die zweite wesentliche Vorentscheidung für die Glorious Revolution fand 1679 mit dem Habeas Corpus Amendment Act statt. Die Worte Habeas Corpus, das heißt übersetzt, du sollst den Körper ergreifen, leiteten in England die königlichen Haftbefehle ein. Mit der Habeas Corpus Akte nun schränkte das Parlament dieses Vorrecht des Königs, Personen festzunehmen, ein und bestätigte das Recht auf persönliche Freiheit. Denn fortan mussten Inhaftierte innerhalb von 3 Tagen einem Richter vorgeführt werden, der den Haftgrund zu prüfen hatte. Und die Gefangenen durften nicht mehr außer Landes gebracht werden.
Aber das ist doch heute bei uns auch noch so, oder irre ich mich?
Ja, das klingt nicht nur so ähnlich, wie es ist, sondern es ist auch tatsächlich so. Denn das Recht eines Inhaftierten innerhalb von 24 Stunden, so ist das heute, einem Haftrichter vorgeführt zu werden, basiert auf dem alten Habeas Corpus Prinzip, das über viele Jahrhunderte im Mittelalter dem Amts- und Machtmissbrauch nicht nur durch den englischen König Tür und Tor geöffnet hatte. Besonders die englischen Könige hatten Personen, die sie loswerden wollten, willkürlich verhaften und wegsperren, oder auf irgendeine Insel weit von England entfernt verfrachten lassen. Dem war ab 1679 ein Riegel vorgeschoben und 10 Jahre später war der Habeas Corpus Act Bestandteil der englischen Declarations of Rights, die so etwas wie der parlamentarische oder demokratische Höhepunkt der Glorious Revolution war. Es waren vorher viele kleine Entwicklungen notwendig gewesen, die mit der Magna Carta 1215 begannen und mit der Habeas Corpus Akte 1679 endeten und am Schluss in eine der bedeutendsten Revolutionen der europäischen Geschichte mündeten.
Und über diese Bedeutung der Glorious Revolution in der Geschichte Europas geht's gleich hier in der Einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Es gibt so Ereignisse, die sind wichtig für die Geschichte und auch für uns heute noch, aber es sind Punkte auf der Zeitleiste. Sie wirken vielleicht noch ein bisschen nach, haben aber den Lauf der Geschichte nicht so wirklich verändert. Und dann gibt's Ereignisse, die der ganzen Geschichte einen Drall geben, in eine andere Richtung und damit alles, was kommt, verändert. Welches von den beiden die Glorious Revolution war, das kläre ich mit Professor Eckhard Hellmuth. Er war Professor für die Geschichte Westeuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Herr Hellmuth.
Grüß Gott.
Was war die Glorious Revolution denn jetzt für die Geschichte Englands? Ein laues Lüftchen oder eine einschneidende Veränderung?
Also die glorreiche Revolution ist ohne Frage eine einschneidende Veränderung für die englische Geschichte, weil sie das Verhältnis von Parlament und Monarchie neu geregelt hat. Und sie bildet in gewisser Weise bis heute eine der Grundlagen des englischen Verfassungssystems. Und es ist ja eine Revolution, bei der man zögert, sie überhaupt als Revolution zu bezeichnen, weil sie zu einem großen Teil unblutig verlaufen ist. Gleichzeitig ist ihr Gewicht aber so, dass man eigentlich sagen kann, dass sie anders als die Revolution in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts die Zukunft dieser Monarchie, die Zukunft dieses politischen Systems nachhaltig bestimmt hat.
Kann man denn sagen, sie ist vergleichbar mit der Französischen Revolution und der Oktoberrevolution?
Das ist eine etwas schwierige Frage, weil bestimmte Elemente, die wir normalerweise mit solchen Revolutionen verbinden, Gewaltsamkeit, Königsmord, radikalen Umbruch des sozialen Systems, weil diese Elemente bei der glorreichen Revolution eigentlich fehlen. Es hat punktuell Gewaltsamkeit gegeben, insbesondere in Irland, aber gleichwohl bleibt festzuhalten, dass dies eine Revolution gewesen ist, die weithin ohne Gewaltsamkeit ausgekommen ist. Gleichzeitig sind die Folgen höchstwahrscheinlich ähnlich nachhaltig gewesen wie bei der Russischen Revolution und der Französischen Revolution.
Das heißt, von der Bedeutung her kann man sie schon auf eine Stufe stellen.
Ja, mit Sicherheit. Und sie hat auch, wenn man die Entwicklung mit dem Rest Europas vergleicht, Signifikanz, weil England zu den wenigen Staaten Europas gehört, die im späten 17., 18. Jahrhundert nicht den Weg in den Absolutismus gegangen sind.
Fast zeitgleich gab es ja in Frankreich diesen Absolutismus, also der König hatte die ganze Macht. Ist die Glorious Revolution sowas wie ein Gegenentwurf?
Das kann man so formulieren. Von Zeitgenossen ist es auch so empfunden worden. Man hat also das politische System Englands häufig kontrastiert, also im 18. Jahrhundert häufig kontrastiert mit dem System in Frankreich und England gleichsam als Bastion der Freiheit gegenüber im Vergleich zu den anderen europäischen politischen Systemen gefeiert.
Hat das Ganze denn auch ausgestrahlt auf andere Länder in Europa?
Also man hat wahrgenommen, was dort passiert. Ausgestrahlt hat es, glaube ich, nicht. Das wird man so nicht sagen können, nein.
Einfluss genommen?
Auch nicht, weil die meisten europäischen Staaten im 18. Jahrhundert eine andere Entwicklung genommen haben und eigentlich nichts Vergleichbares auf dem europäischen Kontinent sichtbar geworden ist.
Wurde diese Neuordnung in England denn dann nochmal in Frage gestellt?
In gewisser Weise ja. Also wie Sie wissen, kommt es ja zu einem Thronwechsel im Zuge der glorreichen Revolution. Der Monarch flieht nach Frankreich, also Jakob II. Und die Anhänger des Hauses Stuarts und Jakobs versuchen dann noch einmal 1715 und 1745 nach England zurückzukehren. Ob das dann, wenn diese Interventionen gelungen wären, ob das dann noch einmal zu einer Veränderung des politischen Systems geführt hätte, das ist sicherlich eine offene Frage.
Professor Eckhard Helmut war das. Er hat uns erklärt, warum die Glorious Revolution der englischen Geschichte einen gehörigen Schlag versetzt hat und warum sie deshalb so bedeutend war. Danke Ihnen.
Okay.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben uns in dieser einen Stunde History schon angeschaut, welchen Einfluss die Glorious Revolution auf die englische Geschichte hat. Das ist ja irgendwie auch logisch, dass sie das hatte. Aber wenn es nur die englische Geschichte betreffen würde, dann hätte es ja nichts mit uns zu tun. Also was hat die Glorious Revolution mit uns zu tun? Das klären wir jetzt mit Dr. Udo Di Fabio. Er war bis 2011 Richter am Bundesverfassungsgericht und ist jetzt Professor an der Uni Bonn. Hallo, Herr Di Fabio.
Hallo, es freut mich, mit Ihnen zu sprechen.
Wie viel Glorious Revolution steckt denn noch in der Bundesrepublik Deutschland?
Ich glaube, eine Menge. Man darf nicht übersehen, dass die Entwicklung in den europäischen Nationalstaaten, sie blieb nie unbeobachtet von anderen Staaten. Die Glorious Revolution und vor allen Dingen die Bill of Rights, sie haben auf das Verfassungsdenken in Frankreich und in den USA 100 Jahre später ganz katalytisch gewirkt geradezu. Und auch in Deutschland hat man sich daran orientiert. Das ist ganz ohne Frage. Die Vorstellung, dass das Parlament im Mittelpunkt eines demokratischen Systems steht, das haben wir von den Engländern, könnte man sagen, geerbt.
Das heißt, die Völker Europas sind nicht nur durch Kriege und Auseinandersetzungen miteinander verbunden, sondern auch durch erkämpfte politische Rechte, wie eben zum Beispiel den Parlamentarismus?
Ja, unbedingt. Die Ideengeschichte ist nie eine rein nationale gewesen in Europa, sondern immer eine interdependente. Die intellektuellen Eliten standen immer im Austausch, waren also viel kosmopolitischer, als man sich das manchmal in der Lesart der Zeit der Nationalstaaten vorstellt. Was ein Thomas Hobbes gesagt hat, wurde selbstverständlich und nicht erst 100 Jahre später in Deutschland gelesen und rezipiert. Das ist keine Frage. Es wurde nicht immer gleich übernommen, weil die Gedanken in anderen politischen, sozialen Kontexten eingebettet waren, das versteht sich. Aber wahrgenommen wurde das alles. Und wenn man sich heute die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut zur europäischen Integration, dann sieht man, dass diese Vorstellung der Zentralität des vom Volk gewählten Parlaments im demokratischen Organisationssystem, dass das eine Vorstellung ist, die ganz nah an der englischen auch sich andockt. Das ist schon sehr bemerkenswert. Es gibt tatsächlich eine gemeineuropäische Ideengeschichte.
Vor der Glorious Revolution, da gab es nur den König und der hatte immer recht. Danach gab es auf einmal eine zweite Instanz, nämlich die Opposition. Und die hatte auch ein Vetorecht. Wurde diese Opposition erst durch die Glorious Revolution möglich?
Dass der König in England mit dem Parlament Schwierigkeiten hatte, das ist ja gerade eine der Ursachen der englischen Verfassungskämpfe im 17. Jahrhundert gewesen. Dass jetzt aber im Parlament eine Opposition sich bildet, die sozusagen verfahrensrechtlich eingebettet ist, das ist eine Konsequenz dieser Geschichte der Verfassungskämpfe, die ja im Grunde genommen das Parlament mit Oliver Cromwell und mit dem Rumpfparlament wie einen homogenen Akteur darstellt, während die eigentliche Errungenschaft ja dann ist, dass das Parlament in sich untergliedert ist in verschiedene Strömungen, insbesondere in eine Strömung, die eine Regierung ihrer Majestät unterstützt und eine, die auch dagegen opponiert, um später selbst Regierungspartei werden zu können. Diese Innovation geht auf England zurück, ja.
Es gibt ja auch immer wieder Kritik am Parlamentarismus, zum Beispiel, dass die Politiker eben nicht die Vertreter des Volkes seien, sondern der Parteien, die sie aufstellen oder eben, wie Sie eben gesagt haben, des Königs. Gäbe es denn in Europa eine sinnvolle Alternative zum Parlamentarismus?
In meinen Augen nicht, weil dieses Misstrauen gegenüber den Parteien und ihrem Streit, dieses Misstrauen hat eine antidemokratische Wurzel und die gefällt mir nicht. Wir müssen lockerer und pragmatischer damit umgehen. Gerade die Geschichte der Weimarer Republik zeigt, dass dieses Misstrauen und dieses Unverständnis gegenüber dem Parteienbetrieb eine Demokratie regelrecht demontieren kann. Wenn also in einer Partei und zwischen Parteien gestritten wird, dann ist das nicht etwas Unangenehmes, sondern der demokratische Normalfall. Und wenn wir da in uns reinhorchen und in unserer Art, wie wir öffentliche Meinung beobachten, dann sind wir manchmal so wie die altdeutschen Untertanen. Wir wollen, dass die da oben ordentlich regieren und sich möglichst wenig streiten. Aber ist das wirklich demokratisch?
Wäre denn ein vereintes Europa überhaupt möglich gewesen, wenn es die Glorious Revolution und damit den Parlamentarismus nicht gegeben hätte?
Eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, das ist eine der großen Initialzündungen für ein Denken, das letztlich auch den Europäischen Staatenverbund möglich gemacht hat. Denn wir haben ja schon sehr früh aus der Europäischen Versammlung ein europäisches Parlament gemacht. Wir wissen alle, es ist nicht gleichheitsgerecht gewählt. Das ist aber unschädlich, weil Europa eben noch kein Bundesstaat ist. Aber dieses Parlament ist aktiv und es ist ein maßgeblicher Mitspieler in der Gesetzgebung. Das wollen manche noch gar nicht wahrhaben so richtig. Aber ohne Europaparlament wird kein europäisches Gesetz verabschiedet. Und auch wenn das Parlament kein Initiativrecht hat, so ist es doch einer der großen Mitspieler und hier scheitern Gesetze oder sie bekommen einen anderen Inhalt. Also das Europaparlament, es ist durchaus ein lebendiger Bestandteil und ein Erbe der Glorious Revolution.
Sagt Professor Udo Di Fabio, wir haben darüber gesprochen, was die Glorious Revolution eigentlich mit uns zu tun hat. Danke Ihnen für die Information.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Professor Di Fabio hat eben gesagt, ohne Glorious Revolution würde es wahrscheinlich ein vereintes Europa, wie wir es kennen, gar nicht geben. Matthias, damit ist die Glorious Revolution schon ziemlich wichtig für die europäische Geschichte, oder?
Also ich denke ja, und ich denke auch, dass diese Revolution zu den ganz, ganz wichtigen, sagen wir ruhig, entscheidenden Revolutionen unseres Kontinents gehört. Das, was durch die Glorious Revolution in die Welt kam, zunächst einmal auf der britischen Insel, dann aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, ist nicht wieder zurückgenommen worden. Parlamentarismus und eine öffentlich gemachte Verfassung eines Landes, auf die sich jeder Mann und jede Frau berufen können, sind seitdem das Markenzeichen der westlichen Demokratien und natürlich auch der Demokratien in anderen Teilen der Erde. Die englischen Barone haben 1688 dem König etwas abgerungen, was sie anschließend erfolgreich verteidigt haben gegen alle Versuche, die verfassungsmäßigen Rechte des Parlaments wieder einzuschränken. Und davon profitieren alle parlamentarischen Demokratien auf der Erde.
Und die Revolution war ja auch in vielen anderen Bereichen was Besonderes. Es gab kaum Blutvergießen, das Ganze ging relativ zügig über die Bühne und verurteilt wurde am Ende auch niemand. Damit kann man die Glorious Revolution in eine Reihe stellen mit anderen großen Revolutionen in Europa, zum Beispiel der französischen.
Ja, das kann man machen, aber ob das Sinn macht, das ist eine andere Frage. Schließlich haben die bedeutenden europäischen Revolutionen in jeweils ihrer Zeit stattgefunden, unter ganz besonderen Bedingungen und Voraussetzungen. Dennoch, meine ich jedenfalls, kann man sagen, es gibt Revolutionen, deren Ziele oder Forderungen überdauert haben. Neben der Glorious Revolution war das natürlich die Französische Revolution von 1789, bei der zum ersten Mal in der neueren europäischen Geschichte die Bürger- und Menschenrechte aufgeschrieben wurden. Von dort haben wir die Grundlage eines modernen bürgerlichen Gesetzbuches und schließlich etablierte die Französische Revolution die Trennung zwischen Kirche und Staat. Wenn man es weniger wissenschaftlich ausdrücken will, dann haben Engländer und Franzosen den Europäern zwei große Geschenke gemacht. Ich würde aus unserer Lebenszeit übrigens auch die Revolution in der DDR und anderen damaligen Ostblockstaaten zu den wichtigen und nachhaltigen europäischen Revolutionen zählen. Denn zum ersten Mal ist ein friedlicher und trotzdem nachhaltiger Systemwechsel gelungen. Früher wurden solche Revolutionen niedergeknüppelt oder die Revolutionäre benutzten selber Waffen. Womit wir bei einer weiteren Revolution von großer Bedeutung, aber von weniger Nachhaltigkeit sind, nämlich der Oktoberrevolution. Sie war im Vergleich nicht so bedeutend, weil ihre Ziele nicht überdauert haben. Diese Revolution hat etwa 70 Jahre lang den Kontinent und weite Teile der Welt in Atem gehalten. Insofern ist sie bedeutend. Aber nach der Niederlage des politischen Systems des Ostblocks spricht kaum noch jemand von der Oktoberrevolution des Jahres 1917.
In der nächsten Sendung sprechen wir über ein Land, in dem es keinen Parlamentarismus gibt, sondern eine Diktatur. Und von dem wir relativ wenig wissen, abgesehen von negativen Schlagzeilen, die immer wieder durch die Nachrichten gehen. Ich spreche von Nordkorea und unser Thema in der nächsten Stunde History ist die Gründung des kommunistischen Staates am 9. November 1948. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.